Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, steht im Evangelium nach Lukas im 22. Kapitel. Als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, du verrätst den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, da sind wir dann auf einmal mittendrin. Mittendrin in der Passionsgeschichte, beinahe hineingeworfen, die Gefangennahme von Jesus. Also, der Moment nach dem Gebet im Garten Gethsemane: Judas kommt mit denen, die Jesus ergreifen wollen. Eigentlich nähern wir uns in der Passionszeit ja eher langsam an die Leidensgeschichte. Zumindest an den Sonntagen. Um das Thema Nachfolge geht es heute eigentlich. Also, wie folgen wir Jesus nach? Und jetzt diese schon sehr harte Szene, was da im Garten Gethsemane passiert. Jesus ist auch noch auf dem Weg. Und das Ganze gibt uns die Chance, mal von einer anderen Perspektive ein bisschen drauf zu schauen, nicht so aus dieser Karfreitagsstimmung heraus, wo wir ja sowieso schon wissen, worauf es dann zulaufen wird und wo eine solche Episode, die da zwischendrin passiert, bei der langen Lesung der Passion beinahe untergeht. Es gibt so ein paar Dinge, die echt auffällig sind. Auffällig gerade hier in dem, wie Lukas diesen Abschnitt des Leidens erzählt und was er so herausstellt. Was auf einmal irgendwie eine Bedeutung gewinnt. Der Kuss, das Schwert, die Leute, also die Oberen, die da unterwegs sind. Und das alles hat ein bisschen mit der Frage zu tun: Wie stehe ich eigentlich zu Jesus und wie verhalte ich mich in der Nachfolge auch? Was bedeutet denn das für mich, wenn ich sage: Ja, ich will ja zu Jesus gehören und ich will ja Christ sein. Wie muss ich mich denn da verhalten? Kommen wir zu dem Judaskuss. Der findet sich ja auch in den anderen Evangelien. Wir haben ja mehrere Berichte über das Leiden Jesu. Aber diese Fragestellung, die ist nur hier. Wahrscheinlich eine übliche Begrüßung unter den Jüngern gewesen, also ist ja auch heute noch so, ne? Wenn man sich gut kennt, dann umarmt man sich. So auf diese Art und Weise muss das dann da gelaufen sein, üblicherweise. Jetzt kommen die also da an. Und es ist gar nicht mal so sicher, ob dieser Kuss überhaupt stattfindet hier, zumindest wie Lukas es berichtet, weil Jesus gleich an dieser Stelle interveniert. Verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Jesus weiß, was Judas tut. Jesus weiß, was passieren wird. Also geht es ja doch darum, dem Judas was vor Augen zu stellen, beziehungsweise uns, die wir diese Geschichte hören, was vor Augen zu stellen, uns bewusst zu machen. Und was ist die Motivation des Judas an dieser Stelle? Ein bisschen weiter vorher im Evangelium heißt es, dass der Satan da irgendwie Besitz von ihm ergriffen hätte. Das ist ja so eine Redeweise, wo man dann sagt, okay, weiß ich nicht, von den Vorstellungen heute bei uns, der Satan, der einen ergreift, das ist uns ziemlich weit. Aber was dahinter steckt, wenn man mal so biblisch nachguckt, was bedeutet es eigentlich, wenn der Satan in der Bibel auftaucht? Das bedeutet eigentlich immer, dass die Menschen dann, wenn sie von ihm beeinflusst sind, sich um sich selber drehen und in sich selber dann auch gefangen sind. Gegen Christus gerichtete Kräfte, ja. Aber die Auswirkung ist immer die, dass die Menschen dann denken, oh, eigentlich könnten wir es selber machen. Und wir sind diejenigen, die genau wissen, wie der Weg zu laufen hat. Judas, das ist so ein Bild, das sich eben auch gerade im Lukas-Evangelium durchzieht. Judas geht genau auf diesem Weg. Enttäuscht sein von dem, dass Jesus vielleicht nicht so intensiv handelt, wie Judas sich das vorstellt. Enttäuscht sein von dem, dass er nicht öffentlich auftritt und sich öffentlich als Messias darstellt. Enttäuscht sein davon, dass jetzt nicht endlich mal der Knall kommt und was passiert und sich zeigt, hier ist der Weg zu Gott hin. Und das ist Motivation für sein Handeln. Also dieses, ich weiß besser, wie es sein sollte. Verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Die Gefahr zu meinen, es besser zu wissen. Und so ähnlich ist das auch mit der Geschichte mit dem Schwert. Kurz zuvor hatte Jesus noch mit den Jüngern über Schwerter gesprochen, hatte darüber gesprochen, ja, es kommt jetzt eine Zeit, die für euch echt gefährlich wird. Nämlich, wenn ich in Leiden und Sterben hineingehe und wenn ich dann auch nicht mehr körperlich bei euch bin. Und ich habe euch ganz viel gesagt darüber, dass ihr friedvoll sein sollt, aber ihr werdet euch auch mal verteidigen müssen. Und dann fragt er, dann sagen die, wir haben hier zwei Schwerter und er sagt, ist genug, reicht aus. Dann kommt dieses Gebet Jesu im Garten Gethsemane und dann diese Geschichte der Gefangennahme. Also unmittelbar vorher hatten die über Schwerter und Verteidigung gesprochen und jetzt schlagen die einfach mal zu. Tja, der Versuch, mit Macht und mit Gewalt etwas durchzusetzen. Und auch da finden sich ganz viele Anklänge in Kirche unserer Zeit. Machtstrukturen, die da sind und die eben auch zu Dingen führen, wo man sagt, das passiert nun gar nicht in der Nachfolge von Jesus Christus. Vor ein paar Wochen ist die sogenannte Forum-Studie veröffentlicht worden über sexuellen Missbrauch, auch innerhalb des Rahmens der evangelischen Landeskirchen. Und es ist erschreckend, was da zutage getreten ist. Da ist nicht untersucht worden, wie das in der SELK aussieht, aber die Statistik und die Parallelität lässt vermuten, dass es da auch nicht wesentlich anders aussieht. Macht und Machtmissbrauch, das gibt es bei uns auch. Macht und Machtstrukturen in der Kirche, wo auch Bewegungen zur Gleichheit und zum gleichen Recht auf Verkündigung unterdrückt werden. Und wo versucht wird, solche Machtstrukturen und Hierarchiestrukturen auf jeden Fall auch durchzuhalten. Nee, steckt das Schwert mal weg. Und Jesus heilt. Das ist der Weg, den er geht. Ein heilender, ein heilsamer Weg. Und ich glaube, da müssen wir ganz intensiv im Raum von Kirche nachdenken und bestimmt auch noch ganz viel von Jesus lernen. Ja, und dann schließlich noch die Leute, die da auf einmal mit dabei sind. Taucht übrigens auch nur bei Lukas im Evangelium und im Bericht auf. Die Hohenpriester, so viele waren das nicht. Das war der amtierende Hohepriester und vielleicht noch sein Vorgänger und vielleicht noch einer davor. Also mehr als, wahrscheinlich eher nur zwei. Und die Hauptleute des Tempels, das sind die, die verantwortlich sind, als oberste Tempelbehörde sozusagen, dass da im Tempel der Gottesdienst alles ordnungsgemäß und gemäß den Regeln dann auch läuft, die aufpassen müssen, dass da keiner irgendwie in den falschen Bereich reingeht und sowas. Aber das waren echt so oberste Leitungsebene. Werden auch nur ein bis zwei gewesen sein. Und die Ältesten, das sind Mitglieder des Hohen Rats gewesen. Das war auch nicht die Masse. Höchstens eine Handvoll. Also gar nicht so furchtbar viele, die da jetzt auftauchen. Aber warum überhaupt? Ja, das sind die Obersten. Das ist die religiöse Elite. Das sind die, die aufpassen, dass alles so läuft, wie es immer gelaufen ist. Und die darauf achten, dass ja keiner gegen die Regeln verstößt. Und dass ja der äußere Schein gewahrt wird. Die tauchen hier an dieser Stelle auf. Und die Konfrontation mit Jesus macht es dann auch wieder deutlich, wie die agieren. Nicht so, dass sie in das offene Gespräch und in das Voneinanderlernen hineingegangen wären. Wäre ja möglich gewesen. Ich war jeden Tag im Tempel und habe da geredet mit den Leuten. Da hätten wir uns doch gegenseitig dann auch nochmal austauschen können. Und vielleicht hättet ihr ja was von mir noch lernen können an dem Punkt. Nee, dies ist die Macht, die Stunde und die Macht der Finsternis. Aber letztlich lässt sich das nicht unterdrücken, was in Jesus da ist. Dass er nämlich kommt, um verkrustete Strukturen aufzubrechen. Dass er kommt, um in eine lebendige Beziehung zu Gott hineinzusetzen. Und da geht es nicht um Tradition. Da geht es auch nicht darum, Regeln einzuhalten. sondern da geht es darum, in die Gemeinschaft mit ihm hineinzutreten. In dem Ganzen geht es um die Frage von Nachfolge. Wie verhalte ich mich eigentlich zu Jesus? Und es geht darum, sich an ihm zu orientieren, ihn uns immer wieder vor Augen zu stellen, ihn machen zu lassen, weil er den richtigen Weg weiß. Dann aber auch Machtstrukturen zu durchbrechen und das Heilsame, das er bringt, weiterzugeben. Und was von diesem Heilsamen, von diesem Heil auch spüren zu lassen und immer im direkten Kontakt und in der Nähe zu ihm. Jesus redet mit den Jüngern. Es geht darum, dass sie sich und dass wir uns an ihm orientieren und uns von ihm mitnehmen lassen auf dem Weg zum Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.